Hier ist Kai Lux. Ich bin der Vorsitzende des Bundesverbandes Mergers and Acquisitions und war früher Siemens AG. Heute komme ich mit einem Titel, der etwas spitz formuliert ist, nämlich Gutes M&A, Böses M&A. Und dieser Titel geht zurück oder hat zum Anlass den Verkauf der ThyssenKrupp Aufzugsparte und stellt die Frage, ist das der vorletzte Akt vor dem Untergang des Konzerns? Der Artikel geht etwas in die Breite und ist ein Exzerpt, also eine Kurzfassung aus zwei Artikeln, die ich in das Investment geschrieben habe, in der Rubrik Denke der Wirtschaft. Und zwar der erste Teil heißt Fusionen in der Krise und ist am 9.04.2020 erschienen. Und der zweite Teil hat den Titel Fusionen fordern Management mit Datum 21.04.2020. Nun zu dem Vortrag der Kurzfassung, dem Exzerpt, das ich Ihnen heute vortrage. Die Aufzugsparte von ThyssenKrupp, die jetzt an Finanzinvestoren geht, war die einzige Ertragsperle des Konzerns. Sie sollte die notwendigen Umbauten finanzieren und nachdem diese Geldquelle nicht mehr verfügbar ist, bleiben dem Konzern nur noch wenige Handlungsoptionen. Die Fragestellung: Ist dieser Fall wieder ein Modell für überzogenes Value-Based Management, infolgedessen schon viele Industrieikonen untergegangen sind? Druck machen vor allem aktivistische Investoren, die Vorstände vor sich hertreiben. Oft aber machen CEOs gemeinsame Sache mit ihnen, werden selber zu Treibern. Durch schnelle Gewinne werden sie reich. Ihre Incentives scheinen falsch definiert. Sie riskieren die Zukunft ihrer Unternehmen. Wirkung auf die Zielunternehmen. Laut einer Studie des Wall Street Journals haben Amerikas größte Konzerne durch den Einfluss aktivistischer Investoren ihre Dividendenzahlungen und Aktienrückkaufprogramme angehoben, ihre Investitionen in neue Betriebe und Anlagen gedrosselt. Forschung, Entwicklung und Marketing werden auf ihren Druck hin zurückgefahren. Nachhaltigkeit ist nicht ihre Sache. Die Liste für Zerlegungen, Aushöhlungen und Untergänge ist auch im Dachraum lang, zum Beispiel Grohe ab 1999 war sprichwörtlich für den Begriff Heuschrecken, den Müntefering gewählt hatte. Und dies führte zur Aushöhlung des Unternehmens bis zum Sanierungsfall und zuletzt zum Verkauf an einen Japaner. Nächster Fall, Mannesmann ab 2000. Teuerste feindliche Übernahme aller Zeiten durch Vodafone wegen des Mobilfunks. Siemens und Bosch übernehmen den Industriekern. Ende des Konzerns. Gramma ab 2016. Kalte Übernahme durch aggressiven bosnischen Investor bedroht Existenz und Marktakzeptanz. Weißer Ritter aus China rettet das Unternehmen. Nächstes Beispiel, Quelle ab 2017, größte Unternehmenspleite in der Geschichte der Bundesrepublik, bricht wegen nie dagewesener finanzieller Aushöhlung zusammen und verschwindet vom Markt. Nestle, 2017. Aktivistische Investoren betreiben eine Kampagne nach der anderen. Hertha Wurstgeschäft wird verkauft, dann Skin Health. Der Druck auf den CEO geht weiter. Nächster Fall, Stada, 2017. Kampf zwei Investoren gegeneinander. Jeder will mehr aus der Scheibe herausschneiden. Stada verschwindet vom Kurszettel. Jüngster Fall, 2019, Bayer. Zwei-Phasen-Konzept aktivistischer Investoren. Erstens Klagewelle wegen Glyphosat durch Vergleiche schneller beenden, zweitens Ergebnisse massiv steigern, um Profite aus geplanten Abspaltungen zu erhöhen. Aktuelles Beispiel ThyssenKrupp. Im Februar 2020 meldet der Konzern den Verkauf der Aufzugsparte. Der Verkaufserlös dient der Schuldentilgung. 7 Milliarden Euro Nettoschulden und 9 Milliarden Euro Pensionsverpflichtungen. Frage: Können die verbliebenen Sparten überhaupt das Restunternehmen tragen oder ist es dem Untergang geweiht? Bemühungen zum Erhalt des ThyssenKrupp-Konzerns. Heinrich Hiesinger war 2011 aus dem Siemens-Vorstand als CEO zu Krupp gestoßen, hatte den Vorsatz, den Konzern im Ganzen zu erhalten. Er wollte den Cash aus dem hochprofitablen Aufzugsgeschäft zur Sanierung verwenden und zur Diversifikation in attraktive Hightech-Geschäfte. Zerlegung. Das Desaster um den Bau zweier Stahlwerke in Brasilien und den USA hatte ThyssenKrupp an den Rand des Ruins gebracht. Hiesinger suchte die Rettung in einer Stahlfusion mit Tata. Das Vorhaben wurde von den Kartellbehörden zu Fall gebracht. Die anderen Sparten entwickelten sich nicht so stark wie erhofft. Großaktionär Cevian und der ebenso streitbare US-Hedgefonds Elliott brachten daher die Zerschlagung ins Spiel. Sie setzten sich ausschließlich mit ihrem Konzept zum Verkauf des Aufzugsgeschäfts durch. Neben dem hochdefizitären Stahlgeschäft verbleiben den Restkonzernen nur noch margenschwache und verlustbehaftete Geschäfte. Hiesinger wirft entnervt das Handtuch. Kaum tragfähige strategische Perspektiven. Nach der Weggabe des Aufzugsgeschäfts stellt sich die Frage, mit welchem Geschäftsmodell die verbleibende ThyssenKrupp überhaupt überleben kann. Im Stahl ist der unveränderte Alleingang aussichtslos. Cash für die Umsetzung von Vorwärtsstrategien der Industriegeschäfte fehlt. Das Szenario weiterer Zerlegung und Verkauf des verbliebenen Geschäftes drängt sich auf. Wirkungen des Value-Based-Management-Konzeptes. Paradebeispiele für dieses Modell finden wir zuhauf in den USA. Radikalumbauten von kurzfristigen Renditezielen getrieben, kosteten berühmten Ikonen der Wirtschaft die Existenz. Wertmaximierung wurde einseitig zum Ziel erhoben. Beispiel: der Untergang von ITT. Der bedeutendste Fall ist der Untergang der ITT International Telephone and Telegraph Corporation. Durch Übernahmen wie Avis, Sheraton Hotelkette, Graetz und Alfred Tewes wurde das Unternehmen zum Mischkonzern. 1979 begannen die Entflechtung und der Verkauf der Sparten. Dies erwies sich als attraktiver als deren Weiterführung. Incentivierungen des Managements führten letztlich zum Ende eines der führenden Kommunikationskonzerne. Weiteres Beispiel: der Untergang von Westinghouse. Ähnlich ging es der Westinghouse Inc., der ehemaligen Nummer 2 der US-Kraftwerksindustrie. Der Identitätsschock für die alten Mitarbeiter kam 1997, als der Industriekonzern nach Kauf von CBS zu einer Fernsehgesellschaft mutierte. Die ursprünglichen Geschäfte wurden veräußert. Siemens übernahm 1998 das Geschäft mit der fossilen Energieerzeugung. Dann wurden die Reste der industriellen Westinghouse abgewickelt. Siemens als Gewinner aus der Übernahme. Unmittelbar nach der Westinghouse-Übernahme explodierten bei Siemens die Kraftwerkaufträge. Unter den 500 Übernahmen, die Siemens zwischen 1980 und 2000 tätigte, war der Kauf der Westinghouse-Sparte Power Generation Business Unit der beste Deal aller Zeiten. Siemens. Risiken am Horizont. Siemens selber war immer ein Hort der Stabilität, mit einheitlichem Auftritt als Konzern und klarer Verankerung des Namens in der Öffentlichkeit. Der heutige CEO Joe Kaeser dagegen charakterisiert den Elektro- und Elektronikkonzern als Konglomerat, bei dem an verschiedensten Stellen, ich zitiere, das Licht auszumachen, Anführungsstriche, sei und übernimmt damit Sprechblasen aus dem Kreis aktivistischer Investoren. Er zerlegt den Konzern in drei AGs und begründet dies mit der Verschiedenartigkeit der Geschäfte. Mit seinem elaborierten Führungssystem war Siemens aber das erfolgreiche Management verschiedener Geschäfte und einem Dach immer gelungen. Kesers Weg könnte somit auch als Eingeständnis gewertet werden, dass ein internes Reengineering von Strukturen und Prozessen nicht hinbekommt. Siemens verliert durch seine Fragmentierung zunehmend seine Identität. Der Unternehmensname wird unterminiert, indem quasi Werbesprüche, also beispielsweise Ingenuity for Life für die Industriesparte und Healthineers für den Medizinbereich zu Firmennamen erhoben werden. Damit werden Zentrifugalkräfte befeuert. Am Horizont droht Gefahr, dass die neue Struktur letztlich in eine Zerschlagung mündet. Das von Kesar so gern zitierte Modell des Merger Endgame könnte schließlich zum Siemens Endgame führen, nachdem nur noch die Marke fortlebt, ohne eigene unternehmerische Basis. So erging es, ja, dem früheren Rivalen AEG. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.